Ja, hallo. Wir beginnen mit der Freiwilligen Filmkontrolle, diesmal mit einem Gast. Ich spreche mit Hella Wittenberg, die Kritikerin ist und über Serien und Film schreibt, meistens beim Musikexpress allerdings. Sie ist also ein richtiger Gast, die heute über I May Destroy You, eine Serie von Michaela Cole, mit mir spricht. Ich bin also der übrig gebliebene Teil der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir machen das, weil wir eben in der neuen Ausgabe des Rolling Stone ein Serien-Special haben. Insgesamt 30 Serien unter dem Titel Andere Welten. Und die Welt, von der wir bei I May Destroy You sprechen, ist zwar die Welt in London, spielt aber im Wesentlichen, ich versuche jetzt etwas zusammenzufassen für alle, die die Serie nicht kennen, worum es sich handelt. Also junge Menschen, die allermeisten schwarz, die in London leben, also mit Migrationshintergrund, alle einigermaßen kreativ. Arabella, um die es sich handelt, gespielt von Michaela Cole, die Autorin, Regisseurin ist, ist selbst eine Autorin, die ein Buch geschrieben hat. Ein Buch über Millennials, wenn ich es recht verstanden habe, Hella.
Genau.
Das ist ihr erstes Buch, erfolgreich.
Ja.
Jetzt muss sie ein zweites Buch schreiben. So, und wird aber abgelenkt vom Partyleben und von der vibrierenden Szene. Übrigens auch mit reichlich Drogen, Alkohol und ist sozusagen etwas dysfunktional. Also man merkt das Genialische, aber sie lässt sich, ich habe gerade einen Text von dir gelesen, da schreibst du schön, da kommt plötzlich Twitter, sie will den ersten Satz schreiben und dann kommt eine Nachricht auf Twitter oder Instagram oder so und die wird zu einer Feier eingeladen und das wird dann sehr bald entscheidend, aber man merkt es nicht sofort, sondern in Flashbacks sieht man dann oder in ihren Gedankensplittern, die schemenhaft erscheinen und dann auch dem Zuschauer erscheinen, merkt man, was in jener Nacht, in der sie auch Drogen genommen hat, aber es war wahrscheinlich eine Betäubung in einem Glas, K.O.-Tropfen. Und sie erinnert sich dann schmerzlich daran in den ersten Episoden, was da eigentlich passiert. Es lebt aber natürlich ihr Leben weiter und es ist ein, man hätte früher gesagt, hedonistisches Leben. Sympathisch zwar, also der Verleger fragt dann oder die besorgten Verleger, auch junge, erfolgreiche Leute, so, was ist denn mit dir? Und sie wirkt einigermaßen derangiert. Ich glaube, sie schnieft auch Kokain und dann rinnt, glaube ich, so ein Blutrinnsal aus der Nase oder dergleichen. Und also sie wirkt schon einigermaßen auffällig und natürlich machen die sich nicht nur um sie Sorgen, sondern die machen sich Sorgen um den Entwurf, den sie abliefern soll für das zweite Buch. Jetzt habe ich schon viel gesagt.
Ja.
Aber bitte sag, du hast mich aufmerksam gemacht auf die Serie, hast sie vor einer Weile gesehen, sie kommt jetzt bei Sky.
Genau, seit dem 19. Oktober läuft sie bei Sky und ja, eigentlich sollte sie sogar bei Netflix laufen, aber da hat sich Michaela Cole dagegen entschieden. Die wollte nämlich nicht ihre Rechte abgeben, was sie bei Netflix hätte machen müssen, so komplett. Aber ja, der Grund dafür, würde ich mal so vermuten, ist doch einfach, das ist eine total persönliche Angelegenheit, die Serie. Es fühlt sich auch persönlich an. Sie hat auf jeden Fall ihre eigene Geschichte dort verarbeitet in der Serie. Sie selbst wurde mit K.O.-Tropfen, so war dann weggetreten und wurde dann missbraucht, worauf das ja eigentlich so hinausläuft. Ne? Da, ich glaube, das hat mir jetzt noch gar nicht so gesagt. Aber das ist eben das, was sie so in Erinnerung dann, obwohl das auch gar nicht so Erinnerungen sind, sondern eher, sie hat immer wieder so wie so ein Mann, sieht sie immer wieder. Und das flackert so auf. Und der ist so über sie gelehnt und sie ist in so einer Klokabine und ja, dann irgendwann kommen so diese ganzen Erinnerungsstücke oder diese Bilder zusammen. Und ich glaube, es ist wirklich nur so, dass sie in der Serie mal kurz so ein Ha von sich gibt. Und das ist so ein bisschen, ha, ich glaube, ich wurde vergewaltigt, da ist was passiert. Und dann geht sie auch erst zur Polizei und nimmt ihre Freunde mit und muss das auch alles erstmal so aufarbeiten. Ja, also ich habe dir auf jeden Fall die Serie empfehlen wollen, weil ich finde, die ist so krass in der Erzählweise. Am Anfang denkt man ja wirklich einfach nur witzig, irgendwie so eine Partynacht, Hipster sind unterwegs und man versteht noch gar nicht, wohin die Reise geht und das wird dann alles so direkt gezeigt und ich finde es auch nicht vergleichbar mit anderen Serien.
Ja, es ist viel auf den Straßen gedreht. on location sozusagen viel mit Handkamera, mit Reisschwenks und hat da deshalb eine unmittelbare Anmutung. Ich habe vorhin davor zurückgeschreckt, die Szene überhaupt zu beschreiben. Es ist natürlich tatsächlich so, dass man immer wieder diesen Mann sieht und immer wieder das eigentlich Eindeutige, also aus der unteren Perspektive von ihr gesehen. Aber sie erinnert sich nicht daran. Sie fragt am nächsten Tag, was war gestern Nacht? Wie bin ich nach Hause gekommen? Wo war ich dann? Bis wann hast du mich begleitet? Das sind Freunde. Aber es kommen natürlich andere Leute dazu. Sind auch schicke Clubs. Und dennoch, man sagt ja auch Filmriss und das ist hier der Fall. Sie muss also die Vergangenheit oder das unmittelbar Geschehene rekonstruieren und das belastet sie so. Es gibt dann die Geschichte einer Freundin, ihrer besten Freundin, mit der sie auch nach Italien fährt, wo sie einen Italiener kennenlernt, auch da so viel Party und Drogen. Die Freundin ist Schauspielerin, die ist von einiger Bedeutung und dann gibt es Rückblenden in die Kindheit Arabellas an einer Schule und kommt noch ein weiteres Mädchen, eine weiße Frau, die sie dann kennenlernt in einer Selbsttherapiegruppe.
Na, weil sie eben versucht, diesen Vorfall aufzuarbeiten, ne? Nachdem sie so realisiert, dass sie wirklich das Opfer von so einem sexuellen Übergriff geworden ist, sucht sie tausend Wege, damit umzugehen. Sie schreibt ja zunächst erstmal wirklich dieses für den Verlag, dieses Draft fertig von ihrem Nachfolger. Dann probiert sie eben auch Therapie, später sehen wir sie malend. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten auch, die sie da ausprobiert, damit umzugehen. Und ja, da sind natürlich auch, spielen auch ihre Freundin Terry und auch ihr Kumpel Kwame eine große Rolle. Die beiden sind immer an ihrer Seite, sie muss mit denen alles reflektieren und ja genau, da geht sie dann auch mal in so eine Therapie und trifft dort eben die eine Person, die sie noch aus Schulzeiten eigentlich so, naja, kennt es schon fast zu viel gesagt.
Ja, aber mit der sie zur Schule ging und das braucht eine Weile, bis sie sich überhaupt erkennen und ich glaube, es ist dann die weiße Frau, die sagt, Mensch, wir sind doch gemeinsam zur Schule gegangen. Und dann kommen die Rückblenden zu diesem Gymnasium. Da waren sie vielleicht 13, 14 Jahre alt. Auch da geht es um frühe sexuelle Erfahrungen, nämlich um die um das drastische Verhalten dieser Freundin oder eben nicht Freundin, sondern dieser Schülerin. Und damit wird gezeigt, die Schülerin hat sich den Jungs angeboten und ausgesetzt sozusagen gegen Geld. Also
ich würde
wahrscheinlich,
sogar,
ja. Ich denke auch zur Selbstbestätigung und sie hat dann das Geld genommen und wurde dann schließlich der Schule verwiesen, wurde dafür aber natürlich nicht nur gehänselt, sondern ausgegrenzt.
Ich finde das gar nicht so eindeutig, wie du das sagst, weil ich habe nämlich auch nochmal genau über diesen Szenen nachgedacht. Dass es eben gar nicht so klar ist, will sie am Anfang überhaupt Geld? Sie ist ja auch eigentlich diese Freundin, die sie dann in der Therapie wieder sieht, oder die dann zur Freundin wird erst, die ist auch einfach nur ein sehr verunsicherter Charakter. Und am Anfang wird eigentlich ja nur so eine Szene gezeigt, dass sie da so mit so einem Typen zugange ist und der fängt an, der holt ja dann sein Handy raus und will das filmen. Und ganz offensichtlich ist ihr das unangenehm, ja. Woraufhin sie dann eben darüber spricht, na dann bezahl mich doch dafür. Ja. Und dann können wir nochmal drüber reden. Auch dann ist ihr das aber auch nicht so richtig, fühlt sich nicht wohl dabei. Sie wirft dann das Handy von ihm weg. Und das finde ich ja so.
Ja, sie rächt sich dann auch damit.
Ja, aber das ist so spannend, dass es irgendwie dadurch ja auch zeigt, scheinbar also sie würde ja dann irgendwie ein bisschen zu dieser, die ist die in der Schule, die mit jedem was anfängt. Da wurde sie ja abgestempelt, auch von Michaela Kurz, Charakter Bella und ihrer Freundin Terry, die wir dann mehr später sehen. Die verurteilen sie ja extrem. Aber wir sehen ja aus ihrer Sicht, dass das gar nicht so klar ist, dass sie nicht einfach nur eben zur Bestätigung was mit anderen anfängt, sondern da auch viel Unsicherheiten sind einfach.
Ja, und die Unsicherheit wollte ich nicht beschreiben. Ja. Aber so, dass Movens versteht, also es war wohl das in, natürlich auch die Lust am Sexuellen. Sie genießt es aber nur, solange sie merkt, dass sie außer sich gerät. Sie blickt von außen auf sie und merkt, dass er, dass der Mann hinter so auch 14, 15 Jahre alt, von dem sie glaubt, er habe Gefühle für sie, hat während des Aktes plötzlich das Telefon und also das filmt das mit dem Smartphone und warum macht er das? Er ist also sozusagen nicht emotional involviert, sondern er will das später Freunden zeigen. Ja. Will es sich selbst vielleicht auch nochmal ansehen, aber er will es Freunden zeigen, er will damit prahlen. Und das merkt sie. Und von dem Moment an ändert sie vollkommen ihr Verhalten und will ihn narren. Und vor allem denunziert sie ihn dann beim Schulleiter. Dann ist er zunächst der Böse, wird zum Schulleiter zitiert. Und es sind dann die Mädchen, sie verraten. Und dann wird sie zum Schulleiter zitiert und ich glaube sogar von der Schule relegiert oder bekommt jedenfalls eine Ermahnung. Und das ist aber insofern ein Schlüsselerlebnis, als diese blonde Frau sehr radikal ist. Also in der Selbsterfahrungsgruppe ist sie auch sehr, sehr entschlossen und militant. Und unnachgiebig und zieht alle, die dort im Stuhlkreis sitzen, hinein. Und das ist für Arabella wahrscheinlich kathartisch. Und sie geht dorthin. Aber so, das wird sie nicht heilen. Es wird ihr die Erinnerung nicht zurückbringen. Es wird ihr die Klarheit nicht bringen. Es gibt auch diese italienische Reise, die sie auch so als eine wie ein mediterranes Abenteuer, aber auch so wie ein Elysium erlebt. Also sie ist sehr verliebt in diesen Italiener, der eigentlich ein Drogenverkäufer ist, bei dem sie Drogen kaufen. Sie ist zugleich auch in ihre Freundin verliebt. Die Freundin wiederum hat aber etwas mit zwei Männern, bei denen dann später in einer wilden Nacht für beide. Und später sieht sie, wie die beiden Männer weggehen und da sieht der eine, gibt dem anderen Geld und sie klatschen sich ab. Das war geplant. Aber nun, es war dennoch genau das, was sie sich erhofft hatte, nur dass die beiden das vorher geplant hatten, wie sie in dem Club gemeinsam. Ja.
Aber ja, das finde ich eben, das hatte ich noch mal ein Interview mit Michaela Kohl dazu gelesen. Da hatte sie mich auch noch mal diesen Oberthema einfach Konsens angefangen. Und ich finde nämlich, gerade wenn wir darüber reden, merke ich ja schon, die Serie ist wahnsinnig ausgefranst. Es geht in alle Richtungen. Man kann nicht einfach nur sagen, es geht hier um einen sexuellen Übergriff und um das Verarbeiten eines Traumas, sondern eben um viele verschiedene Charaktere. Und gerade wenn du die Terry ansprichst, die dann mit den zwei Männern schläft, ist die Frage, die dann Michaela Kohl eigentlich dem Zuschauenden stellen möchte, hätte sie wirklich zugesagt, diesen Dreier mit denen zu haben, hätte sie von vornherein, also hätten die am Anfang zu ihr gesagt, du, im Club haben wir uns jemanden eigentlich aussuchen wollen, der auf uns hereinfällt, der, wenn wir so tun, als würden wir uns nicht kennen und der, mit der wir dann einfach eigentlich eine Dumme, mit der wir dann Sex haben können. Ja,
und was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen der Dummen, die in dieser Art Sex hat, und der Gescheiten oder irgendeiner Frau, die sich das gewünscht hat? Ne?
Sie hatte keinen Raum, um sich das selbst so auszusuchen. Und damit ist ja eigentlich immer wieder, das ist ja irgendwie immer wieder das Thema in der Serie. Da wird nicht der Raum gelassen, um zu sagen, könnte ich jetzt schon mal ausprobieren, habe ich da Bock drauf oder nicht? Das ist irgendwie immer nicht.
Ja, und das ist natürlich auch die Frage, ist dann am Ende dieser wüsten Nacht eine ganz kleine Szene, sie schaut aus dem Fenster, man versteht es vielleicht zunächst gar nicht, ich hab gar nicht drauf geachtet und dann fiel mir, die beiden Männer kannten einander. Der eine hat sie angesprochen, der andere kam dazu, brachte einen Drink, so, und die Masche wenden sie an. Aber was ist der Unterschied, dass zu wissen und das nicht zu wissen, ne? Also sie wird ausgenutzt. Es spiegelt die Situation in der Schule, da dieser Schüler das blonde Mädchen eigentlich ausnutzt aus sexuellen Gründen. Und das ist hier jetzt bei Terry, die vielleicht 25 ist und die natürlich auch deshalb nach Italien gekommen ist, die sich darüber freut, dass sie jemanden kennengelernt, und dann ist da noch ein anderer. So, und
sie prahlt ja auch später damit. Aufregend, ich hatte schon mal einen Dreier gehabt. So, das ist
Also Arabella kommt dann nach Hause in die auch sehr luxuriöse Apartment, ist glaube ich auch mit einem Mann, und dann laufen die da rum und sie freut sich so darüber. Also da ist eine große Lebenslust, und wie das umschlägt von der Lebenslust und auch dem Begehren und auch dem reinen Genuss in den Schrecken, das zeigt eben die Serie, dass es unmerklich ist und dass man es nicht planen kann, wenn man in einen Club geht. Sie nehmen auch Drogen, verhalten sich natürlich naturgemäß auffällig. Das ist bei Terry so und es ist dann bei Arabella so, die viel zu viele Drogen nimmt und sich damit natürlich auch aussetzt oder angreifbar macht, ne, die dann schließlich zum Apartment torkelt. Also das ist eine Episode. Andere Episoden blenden zurück in die Vergangenheit und dann kommt wieder die Gegenwart. Es gibt dann noch einen Subplot, in dem einer ihrer Freunde homosexuell...
Ach, der Kwame.
Ja, Kwame, der per Twitter oder Tinder immer Verabredungen trifft.
Also ja, bei Grindr
mit Unbekannten. Ja, genau. Mit vollkommen Unbekannten. Und unter so Stichworten und so gibt es eine Szene in der Polizeistation, als er später überhaupt begreift, was ihm widerfahren ist, nämlich dass er gegen seinen Willen von einem Mann missbraucht wurde. Also es war zunächst im Einverständnis, war noch ein weiterer Mann dabei, der Mann geht dann, der andere und Kwame wird dazu gezwungen von diesem kräftigeren Mann etwas zu machen, das er nicht
mochte. Ja, er wird halt auch richtig festgehalten, kann sich überhaupt nicht wehren und ist danach komplett verstört. Am Anfang lernt man eigentlich beide Freunde von Bella, wie sie ja immer genannt wird, so als total lockere Leute ohne jegliche Probleme kennen. Und das wird dann eben so ein bisschen immer weiter, so geht man dann in die Tiefe und dass die eben dann auch so ihre Erfahrungen machen. Und das ist ja so dann auch ganz interessant, dass dann die Bella, die selbst am Anfang ja so da die Protagonistin mit diesem krassen Übergriff in der Bar ist und dann aber eigentlich gar nicht bei anderen das so sieht. Wenn die Probleme haben, müssen die eigentlich, würde sie so nicht sagen, aber die müssen eigentlich wegstecken. Die müssen eigentlich immer erst ihr zuhören, für sie da sein, mit ihr zur Polizei gehen. Aber dass die selbst mal auch Probleme haben können, das sieht sie gar nicht. Auch dann gibt es eine andere Feier, wo locker zusammengesessen wird und dann kommt da ein Typ dazu, bei dem sich halt Bella gut vorstellen könnte. Der könnte doch was für Kwame sein. Also schließt sie die beiden in einem Zimmer ein, ohne zu wissen, dass das ein Riesentrauma für den Kwame ist. Sie fragt aber auch nicht nach und sie sieht das auch gar nicht als ein Problem an. Und das ist eigentlich immer wieder, kommt es bei diesen 12 Folgen, hat ja die erste Staffel, jeweils um die halbe Stunde gehen die Folgen. Und da ist eigentlich jedes Mal das Thema, warte mal, wo war denn hier das Einverständnis? Oder hätte man hier eigentlich vorab mal einchecken müssen, wie ist gerade die Situation? Ist das für die andere Person okay? Das kommt eigentlich immer wieder darauf zurück. Und
sie wird schließlich sogar dann ermahnt von den Freunden, denen das auffällt, dass sie sich so drastisch outriert verhält und nicht nur belehrend, sondern auch anklagend. Und aber das ist dann also auch ihre Wandlung sozusagen in die Rache-Göttin, ne, die dann auch in Verkleidung durch London geht. Und
ist aber auch Halloween.
Genau. Also vorher zeichnen diese Kunstwerke, malen da etwas gemeinsam und haben sich dann kostümiert. Ja, aber sie geht dann eben aus diesem Gebäude und von der Veranstaltung weg und geht so durch die Stadt. Und das habe ich in Erinnerung als, also es ist ein langer Gang, der mit der Handkamera begleitet wird und der eigentlich ihre, also das mittlerweile so vollkommen exzentrische oder das Durchgedrehte zeigt, dass sie sich ihrer selbst nicht mehr gewiss ist, aber so, dass es ihr auch alles egal geworden ist, dass sie so durch die Straßen gehen kann und angestarrt wird. Ne?
Ja, weil sie aber auch das Gefühl hat, dass sie das machen darf, weil sie jetzt, sie nutzt halt Social Media für sich. Sie ist da so richtig zur Aktivistin geworden. Ja. Selbst wenn sie irgendwelche offiziellen Termine hat, holt sie einfach mal so ihr Handy raus und quatscht da rein und hey Leute, hier, das passiert mir gerade oder hier, ich mal halt jetzt Bilder, weil das hilft und lasst euch nicht unterkriegen, Leute, auch wenn ihr Opfer von sexueller Gewalt geworden seid. und ist irgendwie immer für die anderen da, aber eigentlich ist es ja nur eine Ablenkung. Und aber deswegen fällt dir auch gar nicht so auf, dass die Umgebung, wenn sie dann eben an Halloween in so einem Teufelkostüm steckt und durch die London Straßen so läuft und komplett eben ja so irre in ihr Handy rein brüllt und komplett in Rage ist, es fällt ihr nicht mehr auf, weil sie kriegt ja trotzdem die Likes dafür, die
Herzen. Ja, sie lebt, man sagt ja Blase, aber man sieht die unmittelbaren Reaktionen, das hab ich nicht gesagt. Das ist jetzt in vielen Serien, gibt es auch in Till Schweiger-Filmen, schlecht gemacht, da meistens mit romantischen Botschaften oder nur um die Handlung voranzubringen. Aber hier sind Twitter-Nachrichten oder SMS-Botschaften, die unmittelbar reagieren, was nicht immer so realistisch ist, weil nach einer Sekunde die ersten Tweets kommen. Aber das ist hier von entscheidender Bedeutung, dass es immer sofort die Belohnung gibt, immer sofort die Bestätigung. Manchmal gibt es auch Beschimpfung. Ist die jetzt vollkommen durchgeknallt? So, aber die meisten sagen, hey, ne, super, und ich liebe deine Flügel, die trägt da so Flügel und so.
Ja.
Und das ist sehr oft, dass es genau gleich die Reaktion gibt und sie bekommt die hundert- und tausendfach. Und das sieht man dann immer auf dem Bildschirm. Und da begreift man, dass sie in der wirklichen Welt nicht so sehr lebt wie in dieser Scheinwelt, die aber natürlich auch tatsächlich vorhanden ist, weil die Leute schreiben und sich dazu verhalten. Das ist etwas, das man nie im Leben vor einigen Jahren noch nicht bekommen hat.
Ja, aber ich glaube, das ist auch einfacher für sie, um eben rauszukommen aus dieser, weil die Realität, da ist sie ja einfach mal, also das ist ja gerade, da will sie sich nicht mit befassen. Also es dauert sehr lange, bis sie auch mal sich traut, unter das Bett zu greifen, wo sie die Sachen von der Nacht in der Bar auch hervorholt und sich damit befasst. Sie hat gleich zu Beginn, sehen wir, dass sie eine riesige, es ist ein Platzwunde, auf jeden Fall Blut an der Stirn hat. Ja. Auch das wird von anderen adressiert, aber sie selbst, merkt sie das überhaupt? Das ist irgendwie alles gar nicht real. Sie nutzt das eher. Real wird es, wenn sie es aufschreibt. Und Michaela Kohl ist auch selbst so, dass sie immer wieder das Schreiben nutzt, um irgendwie mehr im, also um irgendwie sich zu befreien von so einem Druck von schlechten Erlebnissen. Sie hat vor I May Destroy You, die Serie Chewing Gum, geschrieben und auch produziert. Von 2015 bis 2017 liefen zwei Staffeln. Und auch da hat sie schon so ihre eigenen persönlichen Erlebnisse verarbeitet, wie sie sehr religiös aufgewachsen ist und dann dem aber entwachsen wollte und endlich mal ihr erstes Mal haben wollte und nicht mehr nur mit ihrer Mutter und ihrer Schwester so zusammen sein wollte. Davon erzählte die Serie. Und auch jetzt eben sind das ganz viele reale Erlebnisse. Es gibt auch eine Szene, da ist sie in Italien und lernt da eben diesen Drogendealer, den sie aus irgendeinem Grunde fühlt sich da bei dem sehr sicher, beim Drogendealer.
Ja, der mahnt sie ja auch und hält sie sozusagen im Zaum oder er will nicht, dass sie die Drogen, die er verkauft, soll sie nicht nehmen und sie soll nicht trinken.
Ja.
Und daran scheitert es, sie kehrt später noch zu ihm zurück.
Genau.
Und sogar sehr verzweifelt fliegt sie noch einmal dorthin und er will sie nicht.
Aber ja, so zu Beginn aber ist es ja noch so, die landen dann das erste Mal zusammen im Bett und da wird auch sehr, sehr direkt einfach gezeigt, dass sie eigentlich gerade ihre Tage hat, man sieht das blutige Tampon und da meinte eben auch Michaela Kohl, ja, das war einfach für sie so ein Ehren der Männer, die sie in ihrem Leben schon hatte, die genauso auch reagiert haben und sie hat wirklich also viele Details aus ihrem Privatleben in die Serie gepackt. Und ich finde, das merkt man. Übrigens hat sie auch bei I May Destroy You zum ersten Mal Regie geführt. Also das hat sie vorher nicht gemacht. Aber ich finde, das passt alles so gut zusammen. Ich könnte es mir auch nicht anders vorstellen. Weil ich finde, man merkt, dass es was sehr Persönliches ist.
Ja.
Und dass sie sich bei jedem Detail Gedanken gemacht hat.
Mhm.
Und aber am Ende des Schauspielern, das ist, was ihr am meisten zufliegt. Das ist das, was einfach dann passiert.
Ja.
Das alles andere ist durchdacht und ihre eigenen Erzählungen gut geschrieben und verschachtet auch. Also wahnsinnig verschachtet. Ich meine, das wirklich, es gibt so viele Szenen, die wir ihn eigentlich noch besprechen könnten.
Ja, also unter anderem auch die Eltern, also Mutter und der eigentlich entfremdete Vater. Das ist auch, eine Rückblende mit ihrem Bruder, glaube ich, am Essenstisch, dass die Mutter so traditionell das Essen auf den Tisch bringt und die Kinder sind aufgeregt und dann kommt der Vater und der ist dann Hallo, Dreh, das ist ein schwerer Nöter. Und der kommt dann mal zu Besuch und ist ganz liebevoll und sie verehrt ihn eigentlich auch, aber der war aber nie da und der kommt jetzt einmal zum Essen, ne? Aber er hat viele, also Ratschläge hat er nicht eigentlich, aber er ist vollkommen der Patriarch, also auch eine ganz faszinierende Episode. Also Hella, du hast das alles aufgeschrieben für das Serien-Special. Ich danke dir dafür. Das jetzt gedruckt vorliegt und dann kann man das alles noch einmal lesen oder Teile von dem, was wir hier besprochen haben, hast du sehr schön formuliert. Und in der Dezemberausgabe erscheint das Serien-Special Rolling Stone. Vielen Dank, Hella.
Danke
und wir sprechen demnächst wieder. Danke. Tschüss.